Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 22. Juli. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem zweiten Buch Chronik die Kapitel 6 und 7. Salomo segnet das Volk. Dann betete Salomo: Der Herr hat gesagt, dass er im tiefsten Dunkel wohnen will. Doch ich habe dir ein prachtvolles Haus gebaut, eine Wohnung, in der du für immer wohnen sollst. Dann wandte sich der König der ganzen Gemeinschaft der Israeliten zu, die vor ihm stand, segnete sie und sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Versprechen erfüllt hat, das er meinem Vater David gab. Denn er hat gesagt: Seit dem Tag, an dem ich mein Volk der Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich keine Stadt unter den Stämmen Israels dazu bestimmt, dass darin ein Haus zur Ehre meines Namens errichtet werden sollte. Und ich habe auch keinen Mann dazu bestimmt, mein Volk der Israeliten zu führen. Doch nun soll Jerusalem diese Stadt und David dieser König sein. Mein Vater David wollte ein Haus bauen, damit der Name des Herrn, des Gottes Israels, darin geehrt wird. Doch der Herr sprach zu ihm: Es gefällt mir, dass du dir vorgenommen hast, ein Haus zur Ehre meines Namens zu bauen, doch du bist nicht derjenige, der es tun soll. Dein Sohn wird es an deiner Stelle bauen. Und nun hat der Herr getan, was er zugesagt hat, denn ich bin anstelle meines Vaters David König geworden, wie der Herr es gesagt hat. Ich habe dieses Haus zur Ehre des Herrn, des Gottes Israels, gebaut. Dort hinein habe ich die Lade gebracht, und in dieser ist der Bund aufbewahrt, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat. Salomos Weihegebet. Dann stellte sich Salomo mit erhobenen Händen vor den Altar des Herrn, und die ganze Versammlung Israels blickte auf ihn. Er hatte eine bronzene Plattform anfertigen lassen mit 5x5 Ellen Fläche sowie 3 Ellen Höhe und sie in der Mitte des äußeren Vorhofs aufstellen lassen. Darauf stand er vor der ganzen Versammlung, kniete nieder, hob seine Hände zum Himmel und betete: Herr, Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleicht, weder im Himmel noch auf der Erde. Du erfüllst deine Versprechen und bist all denen mit deiner großen Liebe treu, die dir gehorchen und bereit sind, von ganzem Herzen deinen Willen zu tun. Du hast deine Zusage an deinen Diener David, meinen Vater, erfüllt. Dein Mund hatte sie ausgesprochen, und heute hat deine Hand sie erfüllt. Und nun, Herr, Gott Israels, erfülle, was du deinem Diener David, meinem Vater, versprochen hast. Denn du hast gesagt: Wenn deine Nachkommen auf ihren Weg achten werden und meine Gesetze halten, wie du es getan hast, werden sie für immer in Israel herrschen. Bitte, Herr, Gott Israels, halte das Versprechen, das du deinem Diener David gegeben hast. Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich errichtet habe. Höre dennoch mein Gebet und vernimm meine Bitte, Herr, mein Gott. Höre die Gebete, die dein Diener an dich richtet. Tag und Nacht sollst du über diesem Tempel wachen, über diesen Ort, von dem du gesagt hast, dass hier dein Name wohnen soll. Bitte erhöre die Gebete, die ich hier spreche. Bitte erhöre die inständigen Bitten, die wir, dein Volk der Israeliten und ich, an diesem Ort im Gebet an dich richten. Ja, höre uns im Himmel, wo du wohnst, und wenn du uns hörst, vergib uns. Wenn ein Mensch einem anderen ein Unrecht zufügt und vor dem Altar in diesem Haus seine Unschuld beschwören soll, dann höre ihn im Himmel und sprich du das Urteil. Strafe den Schuldigen und lass seine Taten auf ihn zurückfallen, aber sprich den Unschuldigen frei, wie es sein Recht ist. Wenn dein Volk der Israeliten von seinen Feinden besiegt wird, weil es gegen dich gesündigt hat, und wenn es sich dir dann wieder zuwendet und deinen Namen anruft und hier in diesem Haus zu dir betet und fleht, dann höre es im Himmel und vergib ihm seine Sünde und bring es zurück in dieses Land, das du ihm und seinen Vorfahren geschenkt hast. Wenn der Himmel verschlossen bleibt und kein Regen fällt, weil dein Volk gegen dich gesündigt hat, Und wenn das Volk dann zu diesem Haus gewandt betet und deinen Namen anruft und sich von seiner Sünde abwendet, weil du es bestraft hast, dann höre es im Himmel und vergib deinen Dienern, den Israeliten, ihre Sünde. Zeig ihnen, wie sie nach deinem Willen leben können, und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk als Erbe anvertraut hast. Wenn eine Hungersnot im Land herrscht oder eine Seuche ausbricht, wenn es eine Missernte gibt, Heuschrecken einfallen oder Raupen die Ernte vernichten, wenn die Feinde deines Volkes ins Land eindringen und seine Städte belagern, welche Not oder Krankheit auch kommen mag, wenn dann irgendeiner aus deinem Volk zu dir betet und fleht, indem er dir seinen Kummer und seine Not zu Füßen legt und die Hände zu diesem Haus hin erhebt, oder wenn das ganze Volk seine Stimme im Gebet erhebt, dann höre es im Himmel, wo du wohnst, vergib ihm und hilf. Gib jedem, was er verdient, denn du allein kennst das menschliche Herz. Dann werden sie dich achten und auf deinen Wegen bleiben, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vorfahren geschenkt hast. Wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von deinem großen Namen und deinen gewaltigen Wundern hören und von deiner Macht und aus fernen Ländern hierher kommen und zu diesem Haus gewandt beten, dann höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie dich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk der Israeliten es tut. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Wenn die Israeliten in deinem Auftrag gegen ihre Feinde in den Krieg ziehen und wenn sie dann im Gebet zu dir in die Richtung dieser Stadt blicken, die du erwählt hast, und zu diesem Haus, das ich deinem Namen errichtet habe, dann höre ihre Gebete und ihr Flehen im Himmel und hilf ihnen. Wenn sie gegen dich sündigen, denn welcher Mensch wäre ohne Sünde? Dann wirst du vielleicht zornig sein über sie und sie ihren Feinden ausliefern, die sie in ein fremdes Land verschleppen, es sei nah oder fern. Doch vielleicht wenden sie sich in ihrem Exil voller Reue wieder zu dir und sagen: Wir haben gesündigt, wir haben Böses getan und schlecht gehandelt. Wenn sie sich dann von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Land ihres Exils, in das sie gebracht wurden, wieder dir zuwenden und zu dem Land hingewandt beten, das du ihren Vorfahren geschenkt hast, und zu dieser Stadt, die du erwählt hast, und zu diesem Haus, das ich zur Ehre deines Namens gebaut habe, dann höre ihre Gebete im Himmel, wo du wohnst. Verhilf ihnen zu ihrem Recht und vergib deinem Volk, das gegen dich gesündigt hat. Bitte, mein Gott, erhöre die Gebete, die an diesem Ort vor dich gebracht werden. Und nun, Herr und Gott, komm und nimm deinen Ort der Ruhe ein, du und die Bundeslade, das Zeichen deiner Macht. Deine Priester, Herr und Gott, sollen uns deine Rettung vermitteln, und die dir vertrauen, sollen sich an deiner Güte freuen. Herr und Gott, weise deinen Gesalbten nicht zurück, sondern erinnere dich, wie sehr du deinen Diener David liebst. Die Tempelweihe. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer sowie alle anderen Opfer, und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten, weil die herrliche Gegenwart des Herrn darin war. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel fiel und die herrliche Gegenwart des Herrn den Tempel erfüllte, warfen sie sich zu Boden und beteten den Herrn an und lobten ihn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Dann brachten der König und das ganze Volk dem Herrn Schlachtopfer. König Salomo opferte 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. So weihten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Die Priester und die Leviten nahmen die ihnen zugewiesenen Plätze ein, und die Leviten sangen wie David: Seine Gnade bleibt ewig bestehen. Sie begleiteten ihren Gesang mit Musik und spielten auf den Instrumenten, die König David eigens für das Lob des Herrn hatte anfertigen lassen. Den Leviten gegenüber standen die Priester und bliesen die Trompeten, und ganz Israel hörte zu. Dann weihte Salomo die Mitte des Hofes vor dem Haus des Herrn, denn dort brachte er die Brandopfer und das Fett von Friedensopfern dar. Das war nötig, weil der bronzene Altar, den er gebaut hatte, die vielen Brandopfer, Speiseopfer und das Fett der Friedensopfer nicht fassen konnte. Dann feierten Salomo und ganz Israel in dieser Zeit 7 Tage lang das Laubhüttenfest. Eine riesige Menschenmenge war zusammengeströmt, von der Grenze Hamats bis zum Bach von Ägypten. Am 8. Tag fand eine Abschlussfeier statt, denn die Einweihung des Altars und das Laubhüttenfest waren jeweils 7 Tage lang gefeiert worden. Am Ende dieser Feier schickte Salomo das Volk wieder nach Hause. Alle waren froh und glücklich, weil der Herr David, Salomo und seinem Volk so viel Gutes getan hatte. Die Antwort des Herrn auf Salomos Gebet. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und den Königspalast. Alles, was er sich für das Haus des Herrn und den Königspalast vorgenommen hatte, gelang ihm. Eines Nachts erschien ihm der Herr und sprach: Ich habe dein Gebet erhört und will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt, oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen, oder meinem Volk Seuchen schicke, und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt. Wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden, denn ich habe dieses Haus ausgewählt und für alle Zeiten als Wohnung meines Namens geheiligt. Meine Augen und mein Herz werden für immer hier sein. Und wenn du mir treu bist, wie dein Vater David es war, wenn du meinen Geboten gehorchst, meine Gesetze hältst und meine Vorschriften befolgst, werde ich deine Königsherrschaft befestigen, wie ich es bereits deinem Vater David versprach. Du wirst stets einen Nachfolger haben, der über Israel herrscht. Wenn ihr mich aber verlasst und meine Gesetze und Gebote, die ich euch gegeben habe, nicht einhaltet, sondern hingeht und andere Götter anbetet und ihnen dient, dann reiße ich die Israeliten aus diesem, meinem Land, das ich ihnen gegeben habe, heraus. Ich werde mich von diesem Haus, das ich mir zur Ehre meines Namens erwählt habe, abwenden und es zum Hohn und Gespött der Völker machen. So eindrucksvoll dieses Haus jetzt auch erscheinen mag, es wird zu einem Schreckensbild werden für alle, die vorübergehen. Sie werden spotten und fragen: Warum hat der Herr an seinem Land und seinem Haus so gehandelt? Und die Antwort wird lauten: Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben. Deshalb hat er all dieses Unglück über sie kommen lassen. Wir lesen aus der Übersetzung das Buch, aus dem Buch Römer, Kapitel 7, Vers 18 bis Kapitel 8, Vers 17. Der Kampf in mir. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner natürlichen Persönlichkeit, nichts wirklich Gutes wohnt. Die Absicht, Gutes zu tun, ist zwar bei mir vorhanden, aber nicht die Kraft, dieses Gute in die Tat umzusetzen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich eigentlich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich nun das tue, was ich nicht will, dann ist es doch so. Nicht ich selbst bewirke es, sondern die Sünde, die sich in mir eingenistet hat. Ich erlebe das Gesetz jetzt so. Es ist für mich, der ich es befolgen will, das Gute. Und doch klebt das Böse so stark an mir. Denn ich stimme dem Gesetz Gottes zu, was den Kern meiner Persönlichkeit betrifft. Doch ich entdecke in den einzelnen Bereichen meiner Persönlichkeit ein anderes Gesetz. Das kämpft gegen das Gesetz, das ich mit meinem Verstand für richtig halte, und es bringt mich in Gefangenschaft unter das Gesetz der Sünde, die in den verschiedenen Bereichen meiner Persönlichkeit wirksam ist. Was bin ich doch für ein beklagenswerter Mensch? Wer wird mich herausretten aus dieser dem Tod geweihten Lebenssituation? Doch Dank sei Gott durch Jesus, den Messias, unseren Herrn. So ist nun das die Schlussfolgerung. Mit meinem innersten Wollen diene ich dem Gesetz Gottes. Aber in meiner Lebenswirklichkeit bin ich versklavt an die Sünde. Freiheit durch den Geist. Und auch das ist klar. Es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn es ist so, das, wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in die menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden, und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so. Eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure dem Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, sodass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssten. Denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Ja, es ist so. Alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten: Abba, Vater. Genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz, mit hineingenommen werden. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Psalm 18 die Verse 1 bis 16. Das Dankgebet des Königs. Für den Musiker, für den Diener des Herrn. Von David, der die Worte dieses Liedes für den Herrn sprach, an dem Tag, an dem der Herr ihn gerettet hatte aus der Gewalt aller seiner Feinde und auch aus der Hand von Saul. Das sagte er: Ich habe dich so lieb, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott, mein Fels, auf dem ich Zuflucht finde. Mein Schild, du Inbegriff meiner Hilfe, meine Zuflucht. Gepriesen bist du, so rufe ich zu dem Herrn. Dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Fesseln des Todes hatten mich umschlungen, die Fluten des Verderbens machten mir Angst, die Fesseln der Unterwelt hatten mich umgeben, die Schlingen des Todes griffen nach mir. Als ich so bedrängt wurde, rief ich zu dem Herrn, ja, zu meinem Gott ging mein Hilfeschrei. Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel aus, meine Schreie erreichten sein Ohr. Die Erde wankte und schwankte. Ja, die Grundlagen der Berge wurden erschüttert, sie bebten, weil sein Zorn aufflammte. Rauch stieg auf aus seiner Nase und Feuer fraß von seinem Mund aus, glühende Kohlen sprühten aus ihm hervor. Die Himmel senkte er nieder und kam herab. Wolkendunkel war unter seinen Füßen. Auf einem Cherub kam er geflogen, auf den Flügeln des Windes rauschte er herbei. In die Finsternis hüllte er sich. Dunkles Wasser und dichte Wolken sind seine Wohnstatt. Vor seinem Lichtglanz zogen die Wolken vorüber, mit Hagel und feurigen Geschossen. Vom Himmel herab ließ der Herr es donnern, ja, der Höchste ließ seine Stimme ertönen, mit Hagel und feurigen Geschossen. Seine Pfeile schoss er überall hin los, Blitze schleuderte er und verjagte die Feinde. Da lagen die Flussbetten offen da, die Grundfesten der Welt wurden entblößt vor deiner Zurechtweisung her, vor dem Windhauch deines Zorns. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus dem Buch Sprüche, Kapitel 19, die Verse 24 und 25. Manche Menschen sind so faul, dass sie nicht einmal einen Finger rühren, um zu essen. Wenn man einen Spötter bestraft, wird der Unerfahrene klug werden. Wenn man einen weisen Menschen zurechtweist, wird er umso weiser.